Ihr Lieben, in Christus von Gott geliebten Geschwister. Besonders der erste Vers des soeben verlesenen Textabschnitts 2. Korinther 4, 6 bis 12 ist uns wohl allen sehr gut bekannt. Zwar wollen wir unser Hauptaugenmerk heute auf die nachfolgenden Verse legen, doch wir werden in Vers 6 über das Wesen des Schatzes belehrt, den wir in irdenen Gefäßen haben. Denn Gott, der gebot, aus der Finsternis leuchte das Licht, der lässt es in unseren Herzen aufleuchten, zum Lichtglanz der Erkenntnis der Herrlichkeit Gottes im Angesicht Jesu Christi. Gott hat es in seinem Allesbewirken gemäß dem Ratschluss seines Willens, in seiner Weisheit so gelenkt, dass in seiner Schöpfung Gegensätze entstanden sind. So belehrt uns auch die Natur hinsichtlich der Unterschiede zwischen Licht und Finsternis. Jeder Mensch kann ohne weiteres nachvollziehen, welchen extremen Gegensatz die Helligkeit des Tages, die Kraft der Sonne, das Offenbare und Sichtbare des Tages im Vergleich zur Dunkelheit der Nacht, dem Düsteren und Verborgenen bildet. Und auch in geistlicher Hinsicht können wir, wenn wir mit Glauben beschenkt sind, ohne weiteres erkennen, was es bedeutet, dass wir, die wir einst Finsternis waren, nun Licht in dem Herrn sind. Epheser 5, Vers 8. Wenn wir die starken Ausdrücke im 6. Vers unseres Abschnitts lesen, dann möchten wir fast meinen, Gott hätte bei der Wiederherstellung der Erde den Ausspruch, es werde Licht, wie wir es in 1. Mose 1, Vers 3 so eindrucksvoll nachlesen können, in erster Linie deswegen getan und damit seine gewaltige Macht zur Schau gestellt, damit wir heute recht verstehen können, welche geistlichen Herrlichkeiten wir bereits im Geist innehaben. An mehreren Stellen können wir in Gottes Wort etwas über sein Wesen erfahren. Gott ist Geist, heißt es. Gott ist Leben. Gott ist Liebe. Und auch in 1. Johannes 1, Vers 5, Gott ist Licht. Und keinerlei Finsternis ist in ihm. Von diesem, seinem Wesen, erfüllt uns Gott in herrlichster Weise. Und zwar nicht durch irgendwelche übernatürlichen Einwirkungen, sondern ganz einfach durch sein Wort, welches wir, wenn wir von seinem Geist geleitet sind, so verstehen dürfen, dass es uns stets erfreut, immer wieder überwältigt und kraftvoll in unseren Alltag hineinwirkt. Ja, wir dürfen uns von der Finsternis und Nacht der Sünde hinweg, deren Auswirkungen wir wohl alle nur zu gut kennen, in den warmen Strahlen, in den hellen Strahlen der überfließenden Gnade Gottes sonnen und unser Herz wärmen lassen. Und Gott lässt dieses herrliche Licht stets ohne Unterbrechung in unser Erdenleben hineinstrahlen. Setzen wir uns doch diesem Licht beständig aus. Der Apostel beschreibt nun in Vers 7 das Evangelium als einen Schatz, den wir in uns haben. Und er nennt wiederum als extremen Gegensatz die Schwachheit und die Gebrechlichkeit unserer Körper, der Niedrigkeit und Vergänglichkeit, indem er uns als irdene Gefäße bezeichnet. Um uns recht verstehen zu lassen, wie sich dieser Gegensatz in unserem Glaubensleben auswirken kann, führt Paulus dann ab Vers 8 seine eigenen Erfahrungen im Dienst für den Herrn an. Auch als Ansporn für unseren Wandel und Dienst, den wir immer mehr auf Gottes Führungen hin ausrichten dürfen und sollten. In vielem, zunächst offensichtlich so negativem Erleben, durfte Paulus doch stets erfahren, dass Gottes Kraft ihn in seiner Schwachheit begleitete. Wie bereits angedeutet, weist in der Schrift die Finsternis oft auf den Tod und das Böse hin. Das Licht steht dagegen oft für das Leben und deutet, wie auch in unserem Textabschnitt, vor allem Gottes Wesen an. Und auch für unseren Wandel gilt, so wie wir durch das Vorhandensein der Finsternis das Licht besser schätzen können, so werden wir erst durch Übles, das uns alle immer wieder anficht, befähigt, zu erkennen, was die Liebe Gottes ausmacht. Auch wir sollten daher bei Finsternissen, Einengungen und Leiden in unserem Leben nicht entmutigt und verzagt sein. Auch bei Feindschaft und Hass, die uns entgegengebracht werden, vermögen gereifte Gläubige doch die Liebe Gottes hinter allem zu sehen und können vertrauen, dass Gott ihnen auch alles dieses zum Guten zusammenwirkt. Wichtig ist auch das Wissen darum, dass alles, was uns beschwert, vergehen wird. Paulus wusste darum nur zu gut und beschreibt selbst das fast Unerträgliche, was er selbst erlitt, als leicht im Gegensatz zur Herrlichkeit unseres Erwartungsgutes. In den nachfolgenden Versen 2. Korinther 4, Vers 17 und 18. Im Gegensatz zu allem Vergänglichen, auch bei Leiden im Dienst für den Herrn, wird ein Wachsen immer tiefer hinein in die Erkenntnis des Willens Gottes bleiben und einmal am Tage der Freilösung auf seinen Höhepunkt zusteuern. Doch die Größe des Schatzes in unseren Herzen vermögen wir heute nicht im geringsten in allen Dimensionen zu erfassen. Dieser Schatz ist genau der Lichtglanz des Evangeliums des Christus, der in Vers 4 genannt wurde, der so hell in unseren Herzen strahlen soll, dass der Glanz der Sonne dagegen verblasst. Was macht diesen Schatz aus? Es ist das uns angehende Evangelium der Gnade Gottes, das wir nur bei Paulus finden, welches unter anderem die Botschaft unserer Rechtfertigung umsonst durch Christi Blut beinhaltet und darüber hinaus, vor allem hier im 2. Korintherbrief, bezeugt unsere Versöhnung durch des Sohnes Tod. Gott bewirkte diese Tatsachen unserer Rettung in seiner alles übersteigenden Kraft. Und Christus ging dafür im Gehorsam den Weg der Niedrigkeit bis zum Kreuzestod und wurde darum überaus hoch erhöht. Selbst wenn wir den Wert dieser Tatsachen für uns im Alltag so manches Mal gar nicht recht schätzen, so sind sie doch als Schatz in unsere Herzen hineingelegt worden. Das begann schon, als wir beim Glaubensanfang unseren Herrn Jesus Christus als Retter erkannten und Gottes Geist bleibend in unsere Herzen kam, und es wuchs im Verlauf unseres Glaubenslebens immer weiter an. In der Tat ist der Schatz, den Gott für uns bereithält, in Christus. Denn in ihm sind alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis verborgen. Kolosser 2, Vers 3. Der Apostel Paulus dankt Gott immer wieder für die Gnade, die den Korinthern in Christus Jesus gegeben war, da sie in ihm in allem reich gemacht waren, in jedem Wort und in jeder Erkenntnis. 1. Korinther 4, Vers 5. Ja, tatsächlich, dieser Schatz macht in allem reich. Und für diesen ganzen Reichtum haben wir auch nicht die geringste Kleinigkeit hinzugetan. Er gründet sich einzig und allein auf das Werk und den Glauben unseres Herrn Jesus Christus. Aller Reichtum an Herrlichkeit, alle Ruhe und aller Frieden, die sich für uns daraus ergeben, sind eine Gnade Gottes. Und in dieser Gnade können wir auch verstehen, dass es notwendig ist, dass wir den Schatz in irdenen Gefäßen haben. Was sind denn diese irdenen Gefäße genau? Es sind unsere Herzen, der Sitz unserer Beweggründe und unseres Verständnisses, das Zentrum und der Kern unseres geistlichen Wesens, die mit seinem Geist und seiner Liebe angefüllt sind, nach Römer 3, Vers 5, und deren Augen mit dem Evangelium erleuchtet wurden, Epheser 1, Vers 17, und in denen hier, in unserem Vers 6, der Lichtglanz der Herrlichkeit der Erkenntnis Gottes aufleuchtet. Wenn wir die Stichwortkonkordanz zu Rate ziehen, die hinten an dem konkordanten Neuen Testament als Anhang zu finden ist, dann finden wir dort nicht nur das Substantiv Schatz, sondern wir stellen auch fest, dass es ein Verb dazu gibt, ein griechisches Verb, das mit Speichern übersetzt wird. Vergleich Stichwortkonkordanz, Seite 578. Schatz und Speichern. In Matthäus 6, Vers 19 bis 21 stehen die Worte Schatz und Speichern in Verbindung miteinander. Auch der Zusammenhang mit unseren Herzen ist hier aufgeführt, denn es heißt dort: Speichert euch keine Schätze auf Erden, wo Motten und Rost sie entstellen und wo Diebe Wände durchgraben und stehlen. Speichert euch aber Schätze im Himmel auf, wo weder Motten noch Rost sie entstellen und wo Diebe nicht die Wände durchgraben noch stehlen. Denn wo dein Schatz ist, dort wird auch dein Herz sein. Für uns heute gilt: Was Gott in unsere Herzen hineingelegt hat, kann uns niemand rauben. Und wir können selbst in Nöten und Einengungen auf den Speicher unserer Herzen zurückgreifen, in die Gott etwas hineingespeichert hat. Darum ist es so wichtig, unsere Herzen weit zu öffnen für dieses Evangelium, für diesen Schatz, 2. Korinther 6, Vers 11, und jede Gelegenheit zu nutzen, dieses Evangelium zu lernen. Auch für uns gilt es, wie für die Zuhörer des Herrn Jesus in dem Wort, was wir gerade gelesen haben, nicht auf Vergängliches zu setzen. Denn alles das bietet nur falsche Sicherheit, sondern dass wir den Herrn Jesus Christus in Unvergänglichkeit lieb haben. Epheser 6, Vers 24. Der Schatz des Evangeliums ist jedoch nicht für jeden Gläubigen offenbar. Niemand kann den Schatz der Offenbarungen des Apostels Paulus für sich in Anspruch nehmen, wenn Gott es nicht schenkt. Schauen wir uns nur um in unserer Umgebung. Auch unter den Gläubigen erfreuen sich längst nicht alle der geistlichen Reichtümer des Wortes, obwohl sie doch Gemeingut für alle Gläubigen sind. Lasst uns darum täglich und beständig um den Geist der Enthüllung bitten, damit wir noch mehr in allen Situationen in dieser Botschaft stehen. Und wir dürfen dies auch für alle die Heiligen tun. Nehmen wir doch das, was Gott uns schenkt, in Anspruch. Unsere Denkart muss nicht länger verfinstert sein, weil Gott in uns aufleuchtet. Es ist nicht unser eigenes Licht, was scheint, sondern sein überhell und herrlich strahlendes Licht, heller, als wir es uns vorzustellen vermögen. Lasst uns darum das Wort Christi reichlich innewohnen, damit wir lernen, was der Wille Gottes ist, der Gute, Wohlgefällige und Vollkommene. Damit stellen wir uns vermehrt unter den Einfluss des Geistes Gottes, der unseren menschlichen Geist verjüngt und Tag um Tag erneuert. 2. Korinther 4, 16, Epheser 4, Vers 23. Sind wir so eingestellt, dann mögen wir selbst das, was uns beschwert, als notwendig zu unserer Erziehung und Zurechtbringung ansehen. Wir werden nicht länger mit Gott hadern und uns benachteiligt fühlen. Kurzum, wir achten nicht mehr auf unser Tun, sondern vielmehr auf Gottes Wirken in uns. Ein Bruder schrieb einmal dazu: Es gehört zu den kostbarsten und erhebendsten Augenblicken in unserem Leben, wenn die kristallklaren, lichtdurchfluteten Strahlen des Wortes Gottes unser Herz erfüllen, sodass die Schatten des Alltags eintauchen in den Glanz göttlicher Herrlichkeit. Und Christus ist es, der dies bewirkt im Leben seiner Heiligen, in der Gemeinschaft mit dem Wort. Nachzulesen in der Zwei-Monats-Schrift Unausforschlicher Reichtum, Band 64, Seite 91. Machen wir, wie so viele, das Gelingen in unserem Wandel von uns selbst abhängig? Sehen wir immer wieder unser Versagen und haben keinen Frieden? Achten wir aber darauf, dass alles Geschehen in unserem Leben aus Führungen Gottes besteht, wird unser Blickwinkel immer mehr geweitet für die Außerordentlichkeit der Kraft Gottes. Die meisten Menschen, welche Gottes Kraft bejahen, messen diese an den für jedermann sichtbaren Werken der Hände Gottes. Natürlich ist die Natur voll von Beweisen der Kraft Gottes. Doch hier ist eine andere Auswirkung seiner Kraft gemeint. Diese über alles das hinausgehende Kraft Gottes ist allgemein für die Menschen nicht erkennbar. Denn die meisten Menschen laufen eben nur in den Gleisen menschlicher Weisheit und denken darin. Die Ausmaße seiner Kraft können nur vom erneuerten Denksinn eines Gläubigen erkannt werden, der den Geist aus Gott empfangen hat und der durch diesen Geist auch bereits zumindest ein Stück weit in die Tiefen Gottes eingeführt wurde. Uns als den irdenen Gefäßen sieht man den Schatz, den wir in uns haben, nicht von außen an. Genauso wenig, wie man den schlichten Tonkrügen, die zur Zeit des Apostels Paulus als Aufbewahrungsgefäße dienten, ihren oft sehr wertvollen Inhalt, wie zum Beispiel kostbare Schriftrollen, nicht ansehen konnte. Warum bezeichnet Paulus uns wohl als irdene Gefäße? Hier brauchen wir wohl nicht viel zu erklären, denn jeder von uns ist sich seiner eigenen Schwachheiten, seiner Unzulänglichkeiten, seinem Versagen, also einfach unserer Zerbrechlichkeit, wie solch ein keramisches Gefäß, wohl nur zu deutlich bewusst. Dass Gott nun gerade solch irdene Gefäße nutzt, die doch all diese Herrlichkeiten weder recht zu fassen, noch das einmal darin angefüllte selbst bewahren zu vermögen, das entspricht seiner göttlichen Weisheit. Wir würden einen unermesslichen Schatz sicher einem Gefäß anvertrauen, das größtmögliche Sicherheit gewährleistet. Und vermutlich würden wir sogar ein Behältnis wählen, das auch von außen besehen schon etwas darstellt und auf den Inhalt hinweist. Doch Gottes Weisheit erscheint den Menschen als eine Torheit, genauso wie das Wort vom Kreuz denen, die umkommen, Torheit ist. 1. Korinther 1, Vers 18. Der menschlichen Weisheit steht die göttliche Logik gegenüber. Er rettet durch die Torheit der Heroldsbotschaft diejenigen, die glauben. 1. Korinther 1, Vers 21. Und er vermag auch den Schatz in irdenen Gefäßen zu bewahren. Unser Leben ist zusammen mit Christus in Gott verborgen. Kolosser 3, Vers 3. Den Gläubigen geht es in den Belangen des Alltags im Vergleich zu allen anderen Menschen nicht besonders gut. Und unser Leben ist nicht weniger von Drangsalen und Einengungen überschattet. Aber gerade in seiner Unscheinbarkeit und Verborgenheit ist unser Leben voller herrlicher Werte und köstlicher Frucht. Unserem Herrn ging es in seinem Erdenleben auch schon so. Denn wenn er aus Schwachheit gekreuzigt wurde, lesen wir in 2. Korinther 13, Vers 4, lebt er jedoch aus der Kraft Gottes. Für uns gilt, Gottes Kraft wirkt gerade in unserer Schwachheit, in unserer Torheit, Niedrigkeit und Zerbrechlichkeit. Sie sind sogar geradezu Voraussetzungen für das Wirken Gottes. Es heißt ja auch in unserem Vers 7, damit das Außerordentliche der Kraft sich als von Gott erweise. Angesichts der Herrlichkeit, die so reich in uns ist, misst Gott uns Drangsale und Leiden zu, damit wir besonnen bleiben und nicht überheblich werden. Paulus musste diese Erfahrung sehr schmerzlich machen, denn der Bote Satans, der ihn mit Fäusten schlug, war seinem Dienst anscheinend doch so offensichtlich nur hinderlich. Dreimal flehte er daher, dass dieser von ihm abstehen sollte. Paulus musste lernen, dass ihm die Gnade allein genügen sollte. Ja, dass gerade in der Schwachheit und Zerbrechlichkeit Gottes Kraft vollkommen gemacht wird. Uns mag das heute fast unmöglich erscheinen, aber Paulus rühmte sich tatsächlich hinfort seiner Schwachheiten, damit die Kraft des Christus über ihm zeltete. 2. Korinther 12, Vers 7 bis 10. Nirgendwo wird den Gläubigen zugesagt, dass ihre Schwachheit hinfort durch Kraft ersetzt wird. Nein, in der Schwachheit wirkt Gottes Kraft. In den Schwachheiten erfahren wir, dass die Kraft Gottes überragend ist. Alles andere, was Hilfe bieten könnte, übersteigt. Paulus war in seinem Leiden außerordentlich über seine Kraft beschwert, dass er am Leben verzweifelte. Aber auch das sollte nur dazu dienen, dass er auf die Kraft Gottes vertrauen sollte, die diese Beschwernisse noch um ein Vielfaches überragte, den Apostel barg. 2. Korinther 1, 8 bis 11. So wirkt das Außerordentliche der Kraft Gottes. Der Apostel Paulus schildert uns nun in den Versen 8 und 9 unseres Schriftabschnitts aus seinem reichen Erfahrungsschatz, wie Gott ihn in vielen Anfechtungen führte. In allem bedrängt, aber nicht eingeengt, ratlos, aber nicht verzweifelt, verfolgt, aber nicht verlassen, niedergeworfen, aber nicht umgekommen. Jeder eigentlich ausweglosen Situation stellt er voll gewiss Gottes Eingreifen gegenüber und war sich stets sicher, dass sein Gott einen Ausweg für seine Lage bereit hatte. Dürfen nicht auch wir hierin immer wieder ermutigt werden? Hören wir nochmal ein Zitat aus dem Unausforschlichen Reichtum, Jahrgang 66, Seite 96. Gottes Heilige und Sklaven wandeln einen Weg, der nicht sie selbst verherrlichen soll, sondern ihn, unseren Gott. Dies geschieht oft am besten durch Gegensätze, denn Gott gibt seine Ehre keinem seiner Geschöpfe. Wollen wir Träger des Segens werden, so müssen wir uns demütigen lassen. Die weit verbreitete Vorstellung, das Leben eines Christen müsse erfolgreich und von sichtbarem Segen begleitet sein, wird durch die Erfahrungen des Apostels als irrig erwiesen. Die fleischlich gesinnten Korinther mochten leben und herrschen. Er aber wurde bedrängt, verfolgt und niedergeworfen. Wie Hiob blieb ihm oft nichts weiter als das nackte Leben. Sind wir Gott gegenüber treu, werden auch wir in diesem Leben wenig Begehrenswertes erhalten. Aber wir schauen dafür umso mehr vorwärts nach dem Auferstehungsleben in Christus und haben sein Erscheinen lieb. Wenn wir ein Gotteskind geschmäht oder verfolgt sehen, dann wird ihm vielleicht das Leben Jesu offenbar, denn auch er wurde verworfen und verachtet, weil die Welt ihn nicht verstand. Ende des Zitats. Liebe Geschwister, der Apostel Paulus schreibt in Philipper 1, Vers 29, dass es uns in Gnaden für Christus gewährt ist, nicht allein an ihn zu glauben, sondern auch für ihn zu leiden. Verstehen wir nun, welcher Vorzug für uns darin liegt, uns im Dienst für den Herrn benachteiligen zu lassen und selbst leiden, dankbar anzunehmen? Denn dies lenkt unseren Blick weg von uns auf das Wesentliche. Und außerdem, wenn wir alles das betrachten, was Paulus und zum Teil auch seine Mitarbeiter durchlitten, sind da unsere Nöte und Drangsale zumeist nicht verschwindend klein? Warum jammern wir trotzdem so oft und sind verzagt? Weichen wir nicht darin schon von der Wahrheit ab? Gleichen wir uns nicht darin schon zu sehr der Welt an? Wenn wir diese Beobachtung bei uns selbst machen, sollten wir uns sicherlich wieder mehr von den Dingen dieser Welt absondern, 2. Korinther 6, Vers 17, damit unser Dienst für den Herrn wieder fruchtbarer wird. In Vers 10 unseres Textes finden wir nur noch eine etwas ungewöhnliche Formulierung. Allezeit tragen wir so die Tötung Jesu in unserem Körper umher, damit auch das Leben Jesu in unserem Körper offenbar werde. Der Apostel bezeichnet seine eigenen niederdrückenden Erfahrungen und die seiner Mitarbeiter als Tötung Jesu in seinem Körper. Können auch wir solche sein, welche die Tötung Jesu im Körper umhertragen? Wie ist das genau zu verstehen? Was wird da offenbar? Grundsätzlich gilt ja für unser geistliches Leben in Neuheit, dass davon nichts offenbar ist. Es ist zusammen mit Christus in Gott verborgen. Erst wenn Christus unser Leben offenbart wird, dann wird auch unser Leben mit ihm offenbart werden in Herrlichkeit. Kolosser 3, 3 bis 4. Der Name Jesu, Tötung Jesu, deutet an, dass sich dieses Schriftwort auf das Erdenleben unseres Herrn, vor allem wohl auf die Leiden an seinem Lebensende bezieht. Bewusst spricht der Apostel daher von Tötung Jesu und auch nicht vom Sterben Jesu. Dies weist auf die gewaltsame, hasserfüllte Art hin, mit der ihm Menschen während seines Erdenlebens begegneten und die immer mehr zunahm. Natürlich kann es nicht sein, dass wir dem Leiden unseres Herrn in irgendeiner Weise etwas hinzufügen sollten oder könnten. Doch durch sein Leiden und seinen Tod ging er als Erstling den Weg zum Leben voran. Und wir dürfen in gleicher Gesinnung auch Drangsale unter dem Gesichtspunkt seiner Leiden willig ertragen. Dadurch wird dann auch das Leben Jesu in unserem sterbenden Körper wirksam. Zur Erläuterung sei hier noch 2. Korinther 13, Vers 4 angeführt, denn dort schreibt der Apostel Paulus: Denn wenn er auch aus Schwachheit gekreuzigt wurde, lebt er jedoch aus der Kraft Gottes. Denn auch wir sind schwach in ihm, doch werden wir mit ihm aus Gottes Kraft für euch leben. Manche Ausleger haben vermutet, die umhergetragene Tötung Jesu sei innerliches, seelisches, asketisches oder gar mystisch zu verstehendes Leiden des Apostels. Doch Paulus berichtet in seinen Briefen und auch in diesem Brief besonders immer wieder, wie er das Leiden für Christus konkret im Alltag erlebte. Denken wir da nur an das in Kapitel 11, Vers 23 bis 28 niedergeschriebene Leidensregister des Apostels. Und auch das sollten wir bedenken. Paulus suchte diese Leiden nicht, sondern er spricht hier in unserem Vers 11 davon, stets um Jesu willen in den Tod dahin gegeben zu sein. Wenn auch wir heute stets zum Evangelium stehen, bringen die Menschen in unserer Umgebung bestenfalls unverständliche Verwunderung über unser geistliches Verhalten auf und können die wirklichen Zusammenhänge nicht erahnen. Denn nur kurz vorher in Vers 4 wird ja Satan als der Gott dieses gegenwärtigen Bösen Äons beschrieben, der die Gedanken der Ungläubigen mit einem falschen Licht blendet, um so die Erkenntnis Gottes zu verhindern oder zu verdunkeln. Wenn diesen Menschen aber auch unsere Glaubensgrundlagen und unser geistliches Leben verborgen bleiben, so sind doch unsere von Gottes Geist gewirkten Werke offenkundig und können nicht verborgen bleiben. Darum heißt es auch in 1. Timotheus 5, Vers 24 und 25, bei einigen Menschen sind die Sünden vorher offenkundig und gehen ihnen zum Gericht voran, einigen aber folgen sie auch nach. In derselben Weise werden auch die edlen Werke vorher offenkundig. Auch die, bei denen es sich anders wie verhält, können nicht verborgen bleiben. Wir sind aufgefordert, so zu wandeln, dass es unsere Umgebung merkt, damit ihr untadelig und ohne Arglist werdet, makellose Kinder Gottes inmitten einer verkehrten und verdrehten Generation, unter der ihr wie Lichter in der Welt scheint und auf das Wort des Lebens Acht habt. Philipper 2, Vers 15. Die Korinther haben den Wert des in ihnen befindlichen Schatzes des Evangeliums wohl vielfach gar nicht recht erkannt. Sie waren aufgeblasen, achteten mehr auf das Äußere, rechteten untereinander, kurzum gehörten sie keinesfalls zu den Gereiften. Darum wohl schreibt der Apostel, dass während in ihm und seinen Mitarbeitern der Tod wirkte, in ihnen das Leben wirksam war. Sie mögen wohl gerne bereit gewesen sein, die Botschaft des Apostels zu hören. Und so wirkte in Paulus und seinen Mitarbeitern der Tod, ließ er sich für sie aufbrauchen. 2. Korinther 12, Vers 15. Während ihnen eine lebenverheißende Botschaft voller Gnade zuteil wurde. Und doch setzten sie das Erkannte in ihrem Leben nicht so in die Tat um, wie es sein sollte. Sonst würde auch ihnen mit steigender Dienstbereitschaft mehr und mehr der Tod wirken. Paulus schreibt dazu in 1. Korinther 4, Vers 8 bis 10, schon seid ihr übersättigt, schon seid ihr reich, ohne uns seid ihr wie Könige geworden. O, dass ihr doch wirklich Könige wärt, damit auch wir mit euch herrschen könnten. Denn ich meine vielmehr, dass Gott uns die letzten Apostel als dem Tode Verfallene erweist, da wir der Welt, den himmlischen Boten und den Menschen ein Schauspiel geworden sind. Wir sind Toren um Christi willen, ihr aber haltet euch für Besonnene in Christus. Wir sind schwach, ihr aber fühlt euch stark. Ihr habt schon alle Herrlichkeit, doch wir sind ungeehrt. Und dann noch in Vers 14, dies schreibe ich nicht, um euch zu beschämen, sondern ich ermahne euch als meine geliebten Kinder. Er schließt auch diese Unzulänglichkeiten der Korinther in seine Gebete ein und schreibt in 2. Korinther 13, Vers 9, freuen wir uns doch, wenn wir schwach sind, ihr aber kraftvoll seid. Und dies nun wünschen wir auch zu Gott, euer Zurechtkommen. Zum Schluss, liebe Geschwister, wie steht es bei uns? Sind wir vielleicht ebenfalls zu bequem, um einen Lebenswandel in Demut zur Verherrlichung unseres Gottes und Vaters zu führen? Wenn auch wir Unangenehmem aus dem Wege gehen, oder wenn auch wir lieber auf unsere eigenen Fähigkeiten vertrauen, dann wissen wir nicht den vollen Wert des Schatzes des Evangeliums zu schätzen. Paulus erkannte je länger je mehr, dass ein ganz unserem Herrn geweihtes Leben unausweichlich mit Anfeindungen von unserer Umwelt verbunden ist. Darum schreibt er dem Timotheus am Ende seines Laufs, aber auch alle, die fromm leben wollen in Christus Jesus, werden verfolgt werden. 2. Timotheus 3, Vers 12. Die Tatsache, dass die Kraft aus Gott ist und nicht aus uns heraus, betont Paulus in den verschiedensten Schriftworten immer wieder und wieder. Es gereicht zur Verherrlichung Gottes in der herausgerufenen Gemeinde, dass er uns, in welcher Lage wir uns auch befinden, unentwegt führt und leitet. Ihm gebührt aller Ruhm, nicht uns. Wie weit würde denn schon unsere Kraft reichen? Oder wie weit unsere Weisheit? Und überdies, woher hätten wir die Kraft, wenn wir sie nicht von ihm erhalten hätten? Er, der Vater, ist in seiner allumfassenden Liebe einzig und allein darauf bedacht, dass sich seine Geschöpfe ihm gänzlich anvertrauen. Seine Kraftquellen sind unerschöpflich. Sie sind stets für uns da. Wozu? Damit wir ihm die Verherrlichung geben, danken wir ihm, dass wir davon in jeder Lebenslage Gebrauch machen dürfen. Der Schatz ist gedruckt auf Papier, gepresst zwischen Buchdeckel, geschützt in der Lederhülle und doch eigentlich in unseren Herzen, in zerbrechlichen Körpern, mit wechselnden Gefühlen und unbeständigem Antrieb. Doch in all dem will und wird sich Gott als der Mächtige erweisen, in seiner Kraft. Amen.